Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Es ist keine Zahl, die man sich so einfach merkt. Die Steueridentifikationsnummer umfasst 11 Stellen und sie begleitet uns ein Leben lang. Künftig nicht nur im Umgang mit dem Finanzamt, sie soll zur Bürgeridentifikationsnummer erweitert werden. Was das soll und was Datenschützer dazu sagen, das klären wir im Verlauf dieser Sendung. Zunächst geht es um den Schutz von Fußgängern und den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans war mit der Schildkrötenpolizei unterwegs an Kenias Küsten und der Verbrauchertipp informiert sie darüber, wie sie ihr WLAN richtig absichern. Für Autos, Busse und Fahrräder gibt es Extraspuren und der Fußverkehr, der läuft irgendwie nebenher. Natürlich gibt es am Straßenrand meist einen Bürgersteig, doch ansonsten haben Fußgänger oft das Nachsehen. Ampelphasen zum Beispiel sind auf den Autoverkehr abgestimmt. Wer nicht gut zu Fuß ist, hat mancherorts Schwierigkeiten beim Überqueren der Straße, weil die Grünphase so kurz ist. Die Stadt Berlin will jetzt handeln. Das Mobilitätsgesetz bekommt Vorschriften zu Dingen wie Zebrastreifen, fußgängerfreundlichen Ampelschaltungen und Spielstraßen auf Zeit. Die Einzelheiten jetzt von Dieter Nürnberger.
An dieser Kreuzung in Berlin-Wilmersdorf müssen sich Fußgänger sputen oder besser gleich lossprinten, um über den Zebrastreifen zu kommen. Exakt 5 Sekunden gibt die Ampelschaltung den Fußgängern, um hier 4 Fahrspuren zu überqueren. Ein Ding der Unmöglichkeit für die meisten. Geht es nach der nun verabschiedeten Ergänzung des Berliner Mobilitätsgesetzes, könnten künftig die Grünphasen für Fußgänger zumindest etwas länger andauern, die Überquerung der Kreuzung sicherer werden. Die Hauptstadt geht voran. Erstmals wurde in einem Bundesland die Förderung des Fußverkehrs gesetzlich verankert. Gestern Abend stimmte das Berliner Parlament dem Vorhaben zu, freilich nicht ohne kontroverse Debatte. Fortschritt oder Rückschritt? Für die grüne Regierungspartei zumindest ein Neuanfang. Verkehrsexperte Harald Moritz.
Wir Rot-Rot-Grün legen Ihnen hier einen Gesetzentwurf vor, der die Transformation von der autogerechten Stadt hin zur fußgängerfreundlichen Stadt weiter voranbringt und somit für mehr Lebensqualität für alle Berlinerinnen sorgen wird, egal ob groß oder klein, mit oder ohne Handicap.
2 Jahre lang hat die Politik beraten, Experten und Interessengruppen angehört. Dabei war auch Roland Stimpel von Fuß e.V., sozusagen der oberste Lobbyist der Fußgänger in Deutschland. Er spricht von einem großen Schritt.
Da soll es mehr Zebrastreifen geben, mehr Mittelinselchen, auf die man sich stellen kann zwischen den Fahrspuren, bessere Schaltungen an Ampeln, aber auch mehr Kontrollen durch die Polizei und durch Ordnungsämter. Das betrifft dann das, was auf der Fahrbahn passiert und auch das, was sich auf den Gehwegen so tut. Fahrräder, E-Roller, Falschparker und so weiter.
Roland Stimpel holt eine Statistik hervor. 27% der Wege in Berlin würden zu Fuß zurückgelegt. Erst dann kämen Busse und Bahnen, das Auto oder das Fahrrad. Fußgänger seien in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu Randfiguren geworden. Doch kann das gesetzlich geändert werden? Skeptisch ist da beispielsweise Oliver Friederici, CDU-Experte. Das Gesetz sei viel zu schwammig formuliert.
Paragraph 50 Absatz 8, zitiere, der für den Fußverkehr effektiv nutzbare und ohne Hindernisse zur Verfügung stehende Raum soll einen für die Belange des Fußverkehrs und des Aufenthalts im öffentlichen Raum angemessenen Anteil am Straßenraum erreichen. Ja, wer bestimmt denn nun, was angemessen ist?
Die CDU enthielt sich, doch die rot-rot-grüne Mehrheit stand. Zudem stimmte auch die oppositionelle FDP für das Vorhaben. Allein die AfD votierte dagegen. Der Abgeordnete Frank Scholtisek.
Sie denken und handeln ausschließlich nur innerhalb ihrer ideologischen Scheuklappen. In ihrem kleinkarierten Denken übersehen sie völlig, dass moderne Verkehrspolitik keinesfalls nur bestehen kann aus Tretrollern, Fußgängern und Lastenfahrrädern.
Das Berliner Mobilitätsgesetz will dem öffentlichen Nahverkehr, dem Rad- und auch dem Fußverkehr langfristig Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr geben. Das betrifft vor allem die Planung. Es soll bei der Umsetzung konkreter Projekte auf Verwaltungsebene künftig reibungsloser, sprich schneller gehen, so zumindest die Hoffnung. Doch gerade hier bestehen auch die größten Zweifel, denn die Erfahrung Erfahrung mit den Vorgaben für den Fahrradverkehr zeigen, dass der beschlossene Ausbau von Fahrradwegen in Berlin nicht so vorankommt wie gedacht. Ein schlechtes Omen auch für den Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger. Roland Stimpel von Fuß e.V.
Das Know-how und die Leute fehlen in der Tat. Es ist ja, weil es sehr kleinteilig ist, sehr kompliziert. Es soll jetzt in Berlin als erstes in jedem der 12 Stadtbezirke ein Pilotprojekt geben, das auch in relativ kurzer Zeit realisiert werden soll, in nur 3 Jahren. Und dafür haben wir schon Vorschläge gemacht, was da in welchem Bezirk passieren könnte.
Hier sind konkrete Maßnahmen aufgeführt, beispielsweise neu zu bauende Fußgängerwege genau aufgelistet, damit die Verkehrswende in Berlin nicht in Trippelschritten daherkommt.
Die Stadt Berlin will den Fußgängerverkehr sicherer machen. Dieter Nürnberger berichtete darüber. Und wir bleiben beim Verkehr. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Zeiten der Corona-Pandemie mit dem Makel der möglichen Infektion behaftet. Die Fahrgastzahlen sind im Keller. Doch auf dem Land sind niedrige Fahrgastzahlen Dauerzustand, denn es ist schwierig, in dünn besiedelten Gebieten ein attraktives Angebot zu schaffen. Mit modernen Kommunikationsmitteln geht es vielleicht besser. Da lassen sich auf Busse und Bahnen nach Bedarf dirigieren. Baden-Württemberg will diesen Weg nutzen. Über die Zukunft des Nahverkehrs auf dem Land berichtet Katharina Thoms.
Die zentrale Erkenntnis des Zukunftskonzepts, sie klingt eigentlich ziemlich einfach. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen bei der Online-Vorstellung.
Wenn man mehr Fahrgäste will, muss man mehr fahren. Also mehr Busse, mehr Bahnen bringen automatisch auch mehr Fahrgäste. Das klingt sehr einfach, aber es ist faktisch so. Und man kann nicht mit demselben Angebot einfach die Fahrgastzahlen verdoppeln, sondern wir müssen deutlich mehr anbieten.
Bis 2030 sollen die Menschen in Baden-Württemberg doppelt so viele Wege mit Bus und Bahn zurücklegen im Vergleich zu 2010. Das wären im Schnitt knapp 2.500 Kilometer pro Jahr und Mensch. Um das zu erreichen, hat die Kommission eine Liste mit Vorschlägen vorgelegt. Mit in der Kommission waren Landkreise, Verkehrsverbünde, die Wissenschaft und der Fahrgastbeirat. Eine Möglichkeit, mehr Menschen in Busse und Bahnen zu kriegen?
In Ballungsräumen, vor allem in der Stadt, 15-Minuten-Takt. In der Fläche oder in ländlichen Räumen 30-Minuten-Takt.
In der Stadt ist das oft schon so. Auf dem Land klingt ein 30-Minuten-Takt aber spätestens abends utopisch. Der klassische Linienbus sei deshalb nur ein Teil der Lösung. Verkehrsminister Herrmann.
Mit dem klassischen ÖPNV werden wir es nicht schaffen. Deswegen ist es mir besonders wichtig, dass die sogenannten neuen Mobilitätsdienstleistungen, also Ridepooling, flexible Bedienformen wie On-Demand-Verkehre, dass der ÖPNV sich genau um diese flexiblen Angebote kümmern und die verbessern.
Ridepooling. Was so hip klingt, hieß früher Fahrgemeinschaften. Aber heute soll das mit Apps auf dem Smartphone einfacher, kurzfristiger gehen. Auch Ruftaxis oder Carsharing soll man mit öffentlichem Verkehr kombinieren können, mit einer App, einem Ticket, eben on demand auf Abruf. Oder autonom fahrende Busse nutzen. In Karlsruhe wird das unter anderem erprobt. Busse ohne Fahrer sind auf extra Routen unterwegs, ohne Passagiere und noch mit Sicherheitsfahrer. Aber egal ob Land oder Stadt, die Menschen seien nur bereit, ein- und umzusteigen, wenn die Infrastruktur da, das Angebot wirklich zuverlässig ist. Die Verkehrswissenschaftlerin Ulrike Reuter von der Uni Wuppertal.
Wir wollen auch Maßnahmen umsetzen, die dazu führen, dass der Autoverkehr benachteiligt wird oder positiv der ÖPNV bevorteilt wird, Bezug auf die Flächenaufteilung von Straßen oder Stichwort Parkraummanagement oder Stichwort Busspuren, Ampelvorrangschaltungen.
Das alles kostet eine Menge Geld. Wie viel genau, das steht nicht in dem Papier. Eine Verdopplung der Fahrgastzahlen würde auch heißen, eine Verdopplung der Ausgaben. Damit rechnet Alexander Pichon als Vertreter der Verkehrsverbünde.
Wir hatten vor der Pandemie schon mal ein kurzes Gutachten gemacht. Da hatten wir festgestellt, dass neben der Milliarde, die heute im System ist, pro Jahr etwa eine weitere Milliarde nötig wäre in Baden-Württemberg, um diese Ziele zu erreichen.
Geld, das von mehreren Seiten kommen muss, so sieht es die Kommission. Steuern vom Land, Geld aus den Kommunen und auch von den BürgerInnen direkt, zum Beispiel über einen
Mobilitätspass, also eine Drittmittelfinanzierung, indem man Anwohner oder Nutzer oder Halter von Autos zur Kasse bittet und ihnen im Gegenzug einen Mobilitätspass gibt, also auch eine ÖPNV-Leistung.
Keine neue Idee. Und Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann ist damit auch schon zweimal gescheitert. Mal hieß es City-Maut, dann Nahverkehrsabgabe. Trotzdem will der Grüne weiter dafür werben. Ob er alle Ideen der Kommission auch umsetzen kann, das entscheidet sich auch in den nächsten Wochen. Im März wird ein neuer Landtag gewählt in Baden-Württemberg.
Ein Beitrag von Katharina Thoms. Wenn Bürgerinnen und Bürger sich nur noch als Nummer behandelt sehen, dann ist das kein angenehmes Gefühl. Meine persönlichen Anliegen werden nicht mehr ernst genommen. Ich werde einfach so nach Schema F abgehandelt und für individuelle Abweichungen ist kein Platz mehr. So fühlt man sich dann. Für die Verwaltung ist dagegen eine Nummer, die technisch einer Person zugeordnet wird, enorm praktisch. Sie erleichtert den Datenfluss und erschwert Verwechslungen. Eine solche Nummer ist die Steueridentifizierungsnummer. Es gibt sie seit 2008. Jetzt soll sie zur Bürgeridentifikationsnummer werden. Das hat der Bundestag gestern beschlossen. Frage an unseren Korrespondenten Johannes Kuhn in Berlin. Wer soll diese Nummer künftig verwenden und wofür?
Konkret sollen die Verwaltungen diese Nummer im Hintergrund nutzen, damit Bürger nicht mehr so oft aufs Amt müssen. Bund und Länder wollen ja bis Ende 2022 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren, also dass ich zum Beispiel nicht mehr zum Amt muss, um meinen Wohnsitz anzumelden, oder dass ich beim Geburt eines Kindes die Geburtsurkunde beantrage, aber im gleichen Zug auch Elterngeld und Kindergeld. Der Vorteil soll eben sein, dass ich nicht immer wieder meine Daten neu in verschiedene Anträge eintrage, sondern dass die Verwaltung quasi bei anderen Ämtern abfragt, was gibt es denn da schon? Das heißt Once-Only-Prinzip. Ich gebe einmal meine Daten ein und dann sind sie im System. Aber in diesem System, diese Verwaltungssysteme müssen eben miteinander kommunizieren können, die verschiedenen Verzeichnisse. Und da brauche ich eine digitale Identifizierungsmöglichkeit, denn sonst bekommt vielleicht Christian Meyer aus Berlin zum Beispiel das Kindergeld, das eigentlich dem Christian Meyer aus Kiel zusteht. Und da hat sich die Bundesregierung jetzt eben für die Steuer-ID entschieden, denn die ist bereits da, die ist unverwechselbar und die ist bereits jedem Einzelnen zugeordnet.
Wie umstritten war das denn im Parlament?
Sehr umstritten. Die Opposition hat geschlossen dagegen gestimmt. Warum? Erstmal, die Steuer-ID selbst wurde damals mit dem Versprechen eingeführt, dass sie wirklich nur zweckgebunden, also für steueridentifizierende Zwecke genutzt wird. Das wird hiermit aufgegeben. Und zum Zweiten ging es um den Datenschutz, denn es gibt das Volkszählungsurteil von 1983. Da wird eben genau dieser Einführung einer einheitlichen Personenkennziffer ein Riegel vorgeschoben, weil Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, selbst zu bestimmen, wie ihre persönlichen Daten verwendet werden. Es darf sozusagen, der Staat darf nicht im Hintergrund irgendwo Informationen zusammenführen. Und der Vorwurf ist da, dass man einfach auf Regierungsseite Zeit gewinnen möchte, weil eben diese Digitalisierung der Verwaltung und der Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 vollendet sein muss. Und es sehr viel aufwendiger gewesen wäre, hätte man sich ein neues, womöglich weniger datenschutzproblematisches System ausgedacht.
Das heißt, im Bundestag sind schon Datenschutzbedenken laut geworden. Was sagen denn Datenschützer zu dem Vorhaben?
Die 17 Datenschützer von Bund und Ländern haben sich gegen die Nutzung der Steuer-ID ausgesprochen, eben wegen dieser verfassungsrechtlichen Bedenken und eben der Sorge, dass die Steuer-ID zur Bürger-ID wird und wir Verknüpfungen von Informationen erleben, die wir nicht für möglich hielten. Die Koalition ist auf diese Kritik teilweise eingegangen in dem Gesetz, das jetzt verabschiedet wurde. Die Vernetzung der Register, also der Verzeichnisse, soll jetzt wirklich nur im Rahmen dieser Leistungen, der Verwaltungsdienstleistungen, die Bürger abfragen können, passieren. Also zum Beispiel soll die Steuer-ID nicht im Gesundheitswesen oder sogar im Sicherheitssektor zum Einsatz kommen. Und man hat auch eine Menge von Verzeichnissen rausgestrichen, zum Beispiel das Schuldnerverzeichnis, das Insolvenzregister, das Justizregister oder auch die Liegenschaftskataster. Darauf, das wird jetzt nicht mehr mit der Steuer-ID verknüpft. Statt 200 sind es jetzt insgesamt 50 Register. Und es soll, um dafür zu sorgen, dass damit kein Schindluder betrieben wird, eine neue Behörde geben beim Bundesverwaltungsamt, die kontrolliert, ob Behörde A befugt ist, Daten von Behörde B abzurufen. Und der Bürger kann auch künftig selbst online sehen, wann welche Behörde welche Daten abgefragt hat.
Wird denn am Ende das Bundesverfassungsgericht über diese Nummer entscheiden müssen?
Ja, und da geht auch die Große Koalition von aus. Gerade die Union sagt, das Volkszählungsurteil, das ist nicht so einfach auf die Gegenwart anwendbar. Wir haben jetzt ganz andere Szenarien, wir haben andere Technologien und wir haben eben Sicherheitsmechanismen eingebaut. Ob das Bundesverfassungsgericht das Ganze dem Ganzen folgen wird oder ob es gekippt wird. Und dann das Argument, das von der Opposition kommt, nämlich jetzt hat man sehr schnell etwas durchgesetzt, das dann vielleicht wieder in 3 Jahren kassiert wird und damit vielleicht sogar die Steuer-ID selber, dass man da sich sozusagen dann ins eigene Knie geschossen hat und dann am Ende des Tages vielleicht nochmal ein komplett neues System aufsetzen muss.
Johannes Kuhn war das über die Bürgeridentifikationsnummer, die der Bundestag beschlossen hat. Herzlichen Dank dafür. Für viele Menschen in Kenia ist Schildkrötenfleisch eine Delikatesse, allerdings eine, die immer seltener auf den Tisch kommt. Denn Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht, allerdings nicht nur, weil sie so intensiv gejagt werden. Auch andere Dinge wie die Verschmutzung des Wassers setzen ihnen zu. Um das Überleben der Art zu sichern, ist es wichtig, dass möglichst viele Jungtiere überleben. Darum kümmert sich an Kenias Stränden die Schildkrötenpolizei. Ihre Mitglieder sind meist Fischer, die von der Wildtierschutzbehörde umgeschult wurden. Antje Diekans hat sie begleitet.
Die kleine Meeresschildkröte ist aus dem Nest gekrabbelt. Grau-schwarz hebt sie sich gegen den Sand ab, obwohl ihr Name ein anderes Aussehen vermuten lässt. Sie gehört zu den grünen Meeresschildkröten. Langsam bewegt sie sich auf den Ozean zu, bis die Wellen sie umspülen.
Ich liebe solche Augenblicke. Bevor wir hier aktiv waren, haben diese Schildkröten nicht überlebt.
Swaleem Kambe gehört zur Tiwi Turtle Police, einer Schutzpolizei für die vom Aussterben bedrohte Tierart. Seine Uniform sind ein blaues Basecap und ein schwarzes T-Shirt. Zusammen mit seinen Kollegen patrouilliert er täglich an den Stränden von Kenias Küste. Das Nest der kleinen Schildkröte und ihrer mehr als 100 Geschwister hatten sie vor ein paar Wochen vorsichtig an eine andere Stelle des Strands getragen. Denn die Mutter hatte die Eier zu nah am Wasser abgelegt. Jetzt zahlt sich die Mühe aus. Nach und nach sind die Kröten geschlüpft. Ihnen drohen jetzt aber noch viele Gefahren, sagt Tierschützer Fikiri Kiponda.
Die Überlebensrate für so junge Tiere liegt bei 1 zu 1000. Sie sind für viele eine leichte Beute, für Vögel, große Fische und sogar für andere Schildkröten. Die Chancen, dass sie erwachsen werden, sind sehr gering.
Die ersten Lebensjahre sind für Meeresschildkröten ein ständiger Überlebenskampf. Aber auch im Erwachsenenalter drohen Gefahren. Vielen wird der Plastikmüll im Wasser zum Verhängnis. Die Kröten fressen ihn, weil sie ihn für Quallen oder Algen halten. Die größte Gefahr aber ist der Mensch, meint Swaleem Kambe. Die grünen Meeresschildkröten werden auch Suppenschildkröten genannt, denn sie landen häufig im Kochtopf.
Viele sehen die Schildkröten als Delikatesse, aber wir gehen gegen diese Praxis vor. Jetzt werden das Fleisch und auch die Eier kaum noch gegessen.
Die Schildkrötenpolizei gibt es seit ein paar Jahren. Sie startete als eine Art Nachbarschaftsinitiative und arbeitet jetzt unter anderem mit der kenianischen Wildtierschutzbehörde zusammen. Die Schildkrötenpolizisten sind meist Fischer aus der Umgebung. Sie bekommen für ihren Einsatz eine kleine Entlohnung.
Durch das Schutzprogramm haben wir ein ständiges Einkommen, unabhängig davon, ob wir zum Fischen rausfahren. So können wir uns besser um unsere Kinder kümmern.
Die Schildkrötenpolizisten sorgen auch dafür, dass die Strände sauber bleiben. Sie sammeln Plastikmüll auf und klären die Bevölkerung darüber auf, wie wichtig der Schutz von Meerestieren ist. Es sind kleine Aktionen, die aber doch einen Unterschied machen, meint Swalees Kollege.
Ich sehe viele Verbesserungen. In den vergangenen 2 Jahren haben wir keine Berichte mehr darüber bekommen, dass jemand Schildkröten getötet oder verletzt hätte. Es sterben jetzt deutlich weniger. Die Menschen haben angefangen, diese Tiere zu verstehen.
So watscheln zurzeit zig kleine Schildkröten in Richtung Wasser. Die Saison, in der sie schlüpfen, hat gerade begonnen. Wenn alles gut geht, kommen die weiblichen in einigen Jahren zurück und legen dann selbst Eier in den weißen Sand.
In Kenia werden Meeresschildkröten von einer eigenen Polizei geschützt. Das war ein Beitrag von Antje Diekans.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Sicher im Internet surfen, das wollen die meisten. Wer dafür einen WLAN-Router nutzt, kann sich auf recht hohe Standards bei der Sicherheit verlassen. Allerdings nicht automatisch. Bei der Einrichtung sollten Sie einiges beachten, damit Eindringlinge es auch entsprechend schwer haben. Vor allem der Passwortschutz ist wichtig. Dazu der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Für Digitalexpertin Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen ist die Sache klar. Das heimische WLAN sollten Verbraucher unbedingt gut absichern. Ansonsten haben böswillige Nachbarn oder sogar Menschen vor dem Haus auf der Straße unter Umständen erstaunlich leicht Zugriff auf meine Computer, warnt Henschler.
Gespeicherte Passwörter, Daten, also alles, was auf privaten PCs liegt, ist in der Regel nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und zum anderen können natürlich Hacker hier auch Viren einschleusen, Schadsoftware, die dann großen Schaden auf den PCs anrichten kann.
Wer das verhindern will, sollte die Sicherheitseinstellungen des WLAN-Routers überprüfen. Dazu ruft man im Webbrowser die Konfigurationsseite des Gerätes auf. Die Adresse dafür steht meist auf einem Aufkleber am Router oder im Benutzerhandbuch. Für die Verschlüsselung sollte dort bei den WLAN-Einstellungen der Standard WPA2 oder WPA3 ausgewählt sein. Ältere Verschlüsselungsarten wie WPA oder WEP lassen sich nämlich vergleichsweise einfach knacken, erklärt Verbraucherschützerin Henschler.
Ganz wichtig ist, dass man das werkseitig eingestellte Passwort ändert und ein individuelles Passwort gibt, was auch entsprechend sicher ist, also lang und verschiedene Zeichen und Zahlen enthält.
Das empfiehlt auch IT-Experte Ernst Ahlers vom Computermagazin CT.
Länger ist in jedem Fall besser, aber es wird natürlich auch unbequemer, wenn man das von Hand eingeben muss. Deswegen ist 16 Zeichen ein guter Mindestschutz. Sie können aber auch gerne 20 oder 24 nehmen. Viel mehr ist dann unsinnig.
Auf keinen Fall sollte das WLAN-Passwort allerdings aus Wörtern oder Namen bestehen, die man auch zum Beispiel im Wörterbuch oder Lexikon finden kann. Besser sind zufällige Kombinationen aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Wer ein langes WLAN-Passwort nicht jedes Mal von Hand eintippen möchte, kann es zum Beispiel in einer kleinen Textdatei auf einem USB-Stick abspeichern. Damit lassen sich zum Beispiel Laptops schnell und einfach mit dem WLAN verbinden. Alternativ kann man in den Sicherheitseinstellungen der meisten WLAN-Router auch die Schnellverbindung über die sogenannte WPS-Funktion aktivieren. Danach drückt man nur noch kurz eine Taste am Router und startet die WPS-Schnellverbindung beispielsweise in den WLAN-Einstellungen vom Smartphone.
Und dann darf sich für 2 Minuten ein neues Gerät verbinden und die beiden tauschen auf einem sicheren Weg das Passwort aus und alles ist erledigt.
Allerdings ist die WPS-Schnellverbindung bei vielen Geräten und Betriebssystemen regelrecht versteckt in Untermenüs der WLAN-Konfiguration. Und manchmal ist die Funktion auch überhaupt nicht eingebaut. Zumindest bei Smartphones und Tablet-PCs geht die Verbindung meist schneller über einen sogenannten QR-Code. Das sind kleine quadratische Muster aus schwarzen und weißen Klötzchen. Viele moderne Router zeigen die passende QR-Code-Grafik einfach auf der Konfigurationsseite an.
Und das können Sie zum Beispiel mit dem Smartphone oder Tablet einfach abfotografieren. Und die meisten Kamera-Apps erkennen den auch schon automatisch als WLAN-Konfiguration und bieten an, die zu übernehmen.
Alternativ gibt es in den App-Stores kostenlose QR-Code-Apps, mit denen sich der Code fürs WLAN einlesen lässt. Die Konfigurationsseite mit der QR-Code-Grafik kann man übrigens auch einfach ausdrucken. Dann ist sie schnell zur Hand, wenn zum Beispiel Freunde bei einem Besuch mal schnell ins Internet wollen.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon war heute Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Nachhören können Sie die Beiträge und die gesamte Sendung übrigens in unserer kostenlosen Audiothek-App. Christoph Heinemann erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag und darin geht es unter anderem um den Impfstoff von AstraZeneca. Der Vertrag dazu mit der EU-Kommission wurde teilweise veröffentlicht. Ein weiteres Thema, die Arbeitsmarktdaten für den Januar.